Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im ersten Buch Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 13. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin in den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dort hingehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Er reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Und Abraham hob seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Drei Gedanken: Ein Mensch vertraut Gott. Zweiter, ein Mensch bricht das Schweigen. Und dritter Gedanke, Gott selbst bringt das Opfer. Ein Mensch vertraut Gott. Wie kann ich hier eigentlich ganz normale Aussagesätze formulieren? Zu dieser Geschichte tauchen nicht nur bei mir Fragen auf. Würdest du, wenn es gefordert ist, bei einem Bewerbungsgespräch auf den Stuhl steigen? Und falls du an dieser Stelle nicht widersprochen hast, dich dann auf Befehl auch noch ausziehen? Und hier geht es um noch mehr. Kann es trotz der Fragen, die wir haben, gelingen, zu hören, was uns diese Geschichte sagen will? Gott prüft Abraham, so ist sie vielfach überschrieben. Aber das ist für ihn belastend. Abraham hätte ja dieser Prüfung ausweichen können, aber er ist ihr nicht ausgewichen. Er hatte ja Gott bisher erfahren und er stellt sich nun an dieser Stelle auch nicht gegen Gott. Im Gegenteil, er stellt sich zu Gott. Hier bin ich. Und Gott prüft ihn. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, geh in das Land Moria opfere ihn auf einem der Berge, den ich dir zeige. Gott hat entschieden, was geopfert werden soll. Und er weiß, was er fordert. Er will ausgerechnet den Sohn, ausgerechnet Isaak. Wieso kann Gott den fordern? Das kann doch nicht wahr sein, den eigenen Sohn zu verheizen. Wie haben die beiden, Abraham und Sarah, gebangt und gewartet? Und dann hat Gott ihnen den verheißenen Sohn geschenkt. Endlich war ihnen Zukunft verheißen. Sollte das alles umsonst gewesen sein? Wie kann Gott bloß eine solche Forderung aufmachen? Die Vergangenheit hatte Gott ja schon gefordert. Verlasse Ur in Chaldea. Die Vergangenheit hatte Abraham Gott bereits geopfert. Und nun fragt Gott Abraham nach der Zukunft. Isaak zu opfern würde bedeuten, Gott die persönliche Zukunft zu opfern. Nicht nur die persönliche, aber auch die persönliche Zukunft zu opfern. War die Vergangenheit nicht bereits schon genug? Er ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Abraham ist entschlossen, Gott zu gehorchen. Zweiter Gedanke, ein Mann bricht das Schweigen. Warum spricht Abraham über dieses Opfer nicht mit seiner Frau? Wer weiß, was sie ihm erzählt hätte. Wenn er ihr gesagt hätte, du, den Isaak, den müssen wir wieder hergeben. Sie hätte wohl an seinem Verstand gezweifelt. Und wenn sie wieder Luft bekommen hätte, dann hätte sie gefragt, wie hast du denn Gott gehört? Und sie hätte ihn wahrscheinlich gar nicht ausreden lassen, sondern hätte nur gesagt, mir fehlt für deine Gehirngespinste einfach das Verständnis, damit wir uns nicht missverstehen, der Junge, der bleibt hier bei mir. Und wenn du unbedingt losziehen willst, dann musst du eben alleine gehen. Wir lesen, dass es eine Prüfung Gottes war, eine richtig harte noch dazu. Aber zu dieser einen Härte kommt noch die weitere hinzu. Wenn man über das, was einen über die Maßen fordert, nicht sprechen kann. Jedenfalls nicht mit dem Menschen, den man liebt. Wenn Gott mir so wichtig ist, dann wird mir auch wichtig sein, mit dem Partner über Gott zu reden. Und wenn das nicht gehen sollte oder noch nicht gehen sollte, dann im Kämmerlein mit Gott über den Partner sprechen, für ihn zu beten. Schon bevor zwei Menschen miteinander gehen, sind der eigene Glaube, aber nicht nur der, sondern auch der Glaube des Partners ein wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so tun würde, wie ich es getan habe, als ich damals ein Mädchen, das noch keine 16 Jahre alt war, das erste Mal bis vor ihre Haustür begleitete. Wir kannten uns erst ein paar Stunden und sie dachte, wir haben den gleichen Weg. Da erzählte ich ihr das Wichtigste, was mein Leben betrifft. Und das hätte gewaltig schief gehen können. Aber mir war wichtig zu wissen, ob der Glaube an Gott auch ihre Grundlage ist. Das Vertrauen zu Gott war und ist die Grundlage meines Lebens. Und dann ist der Satz unserer Geschichte, und dann gingen die beiden miteinander, kein beiläufiger Satz. Auch wenn wir so denken, das bedeutet, da läuft einer und der andere läuft eben so beiläufig mit. Nicht nur Mensch mit Mensch, sondern auch Mensch und Gott. Manchmal ist ja kein anderer Mensch da, manchmal laufen wir ja ganz alleine. Vielleicht wochenlang. Da kommen auch Menschen dazu. Sprechen wir also über den Glauben. Können wir unser Gottvertrauen miteinander teilen? Das sollte ja in unseren Beziehungen ein Ziel sein oder werden. Das sollte auf jeden Fall ein Gebetsanliegen sein und bleiben, dass wir mit unserem Partner über Gott reden können. Was wir von ihm vernehmen, erwarten, dass wir darüber reden können. Dass Abraham Sarah nicht mit einbezieht, sagt etwas darüber aus, dass wir in den Anfechtungen des Lebens häufig ganz einsam sind. Wen haben wir, wenn wir hilflos sind? Haben wir dann jemanden? Trotzdem ist Abraham entschlossen, gehorsam zu sein. Früh sattelt er seinen Esel und den lässt er wie die Knechte. Dann mit einer Ausrede zurück, ich und der Knabe wollen hingehen, wollen anbeten, zurückkehren. Dass er mit seinem Sohn zurückkehren will, das wollen wir ihm herzlich gerne glauben. Es spricht für die Zuversicht Abrahams. Aber wir fragen uns auch, wie soll das gehen? Wie, wenn er gehorsam ausführt, was ihm befohlen ist? So gingen die beiden miteinander. Schweigend. Jeder trägt seine Last. Der Junge sein Bündel Holz. Holz, wie nachher ein anderer dieses Holz auf sich nimmt. Und auch der Vater trägt seine Last. Denn er trägt die Nachricht im Kopf, dass der, der neben ihm läuft, dem Tode geweiht ist. Isaak, der Junge, der tut uns über die Maßen leid. Er hat nicht alle Informationen, die der Vater hat. Aber er hat Fragen. Hier geht es ja um ihn. Um einen, dem Tod, der dem Tode geweiht ist. Das Miteinander der beiden ist bedrückend. Es ist auch für uns nach so viel tausend Jahren gar nicht auszuhalten, diese Geschichte zu hören und nachzuempfinden. Da gehen die beiden miteinander. Aber sie können über das Entscheidendste jetzt nicht sprechen. Für den einen der beiden ist ja nur der Hinweg geplant. Es gibt kein Zurück. Beide schweigen und jeder denkt sich sein Teil. Aber nun wartet das Schweigen auf einen Dammbruch. Der fängt an. Der Betroffene bricht das Schweigen. Er fragt nach dem, was als Spannung in der Luft liegt. Vater, siehe, Feuer ist da und Holz ist auch da. Aber wo ist das Tier zum Opfer? Was soll da der Gefragte antworten? Der Vater. In anderen Fällen ist es vielleicht der Partner auf eine schwierige Frage, was wird? Oder die Kinder bei den alt gewordenen Eltern. Was sagen wir einander, wenn wir um die Diagnose wissen? Sagen wir vielleicht, du, es liegt alles irgendwie in Gottes Hand. Das würde ja sogar stimmen. Hier? Gott wird sich ein Tier zum Brandopfer ersehen. Gott wird sich ein Tier ersehen. Und Gott wird zu seiner Zeit handeln. Ist das eine Ausrede? Ist das eine Prophetie? Abraham sieht, so wie wir die Geschichte lesen, hier noch keinen Ausweg. Und dennoch ist er zuversichtlich. Gott wird sich ein Tier als Brandopfer ersehen. Diese Antwort mündet in eine nachgestellte Anrede. Und bei dieser Anrede spüren wir die Tränen in den Augen des Vaters, wenn er sagt, Gott wird sich ein Tier ersehen, mein Sohn. Ist das nun die Anrede? Oder ist das die Antwort? Wenn das die Anrede ist, dann spüren wir hier die Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Und ist es die Antwort? Dann wundern wir uns umso mehr, dass die beiden so mannhaft ihren Weg gemeinsam gehen. Dann gingen die beiden miteinander. Und dann kamen sie an den Ort. Der Vater baut wortlos den Altar auf, vielleicht so wie die Vorbereitung zu einer Operation. Man liegt da so schon auf der Liege und die Schwestern, die legen alles zurecht. Er schichtet das Holz auf. Er bindet den Sohn fest. Das ist doch irgendwie so die brutalste Geschichte des Alten Testaments, oder? Abraham ist Gott durch und durch gehorsam. Er ist bereit, Gott sein Liebstes zu opfern. Welche Hoffnungen ruhten auf diesem Sohn? Erbeten, ersehnt, geliebt. Einfach mehr als ein Sohn. Der Bürger, Isaak, der Bürger für Gottes Versprechungen. Abraham zu einem großen Volk zu machen. Wird Isaak geopfert, dann werden all diese Verheißungen geopfert. Und da verstehen wir Petrus durch und durch, als er später an anderer Stelle sagt, das geschehe dir nur nicht. Brechen da nicht Welten zusammen, wenn einer seine Hoffnungen begraben soll? Was steckt dahinter? Dahinter steckt die Frage Gottes, wen oder was liebst du mehr? Meine Verheißungen oder mich? Was lieben wir mehr? Das, was aus Gottes Hand kommt oder Gottes Hand? Was er uns gibt oder ihn? Oder anders, lieben wir ihn noch, wenn er uns das nehmen will, was er uns verheißen, gegeben, anvertraut hat. Das wäre ja hier der Fall. Können wir Gott unter solchen Umständen immer noch vertrauen? Auch wenn alle Verheißungen zerstört sind. Bin ich bereit, Gott zu vertrauen, selbst dann, wenn es keinen Ausweg gibt? Ja, sind wir bereit, Gott zu vertrauen, wenn wir den Eindruck haben, dass er sich selber zu widersprechen scheint? In der Geschichte geht es ja darum, ob Abraham auch am Ende immer noch Gott vertraut. Am Ende zählt ja in jedem Fall nur noch das Vertrauen zu Gott. Was zählt sonst noch? Von alledem, was immer so wichtig war. Und das muss uns nicht gefallen. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann kann ich mich ihm überlassen, auch zuletzt. Abraham war Gott gehorsam bis zu dem Zeitpunkt, als Gott die Prüfung abbricht. Klingt jetzt so, als ob alles ernst war und auf einmal Stopp, Scheinwerfer aus, Licht aus, war alles nur. Das war schon sehr ernst. Die Geschichte lehrt auch, dass Gott kein Menschenopfer will. Darum drittens, Gott selbst bringt das Opfer. Am Ende zeigt Gott Abraham anstelle des Sohnes, den er opfern sollte, einen Widder. Der hatte sich im Gestrüpp verfangen. Der wird nun anstelle des Menschen geopfert. Gott akzeptiert Tier statt Menschenopfer. Wann immer jemand wie Abraham unweit des Opferplatzes zum Tempel wallfahrtete, dachte er wahrscheinlich, was bin ich froh, dass Gott Tieropfer annimmt und ich nicht selbst das Opfer bin. Ein Tier starb stellvertretend. Viele hundert Jahre nach dieser Prüfung Abrahams stirbt einige hundert Meter von der traditionellen Opferstätte entfernt, doch ein Mensch. Ein für alle Male. Und zwar für die Sünde eines jeden Menschen. Das ist Jesus Christus. Auch er ist der Einzige und geliebte Sohn eines Vaters. Er ist nicht der Sohn Abrahams. Urenkel vielleicht, ja. Sondern er ist der Sohn des himmlischen Vaters. Durch den Tod dieses geliebten Sohnes versöhnte Gott die Welt mit sich selbst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dies ist keine Prüfung. Gott hält das Opfer seines Sohnes für alle Menschen für nötig. Und wieder haben wir Fragen, aber er hält es für nötig. Aber er verschonte uns und opferte seinen Sohn. Wenn wir uns unserer Schuld bewusst werden, dann zeigt Gott auf das bereits vollbrachte Opfer, auf den Sohn, Jesus Christus. Und sagt, die Rechnung ist bezahlt. Wenn du deine Schuld spürst, deine Rechnung, die Rechnung, die du zahlen müsstest, ist bezahlt in ihm. Von dem, der am Kreuz ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der hat bezahlt. Und darum ist es noch erstaunlicher, dass Gott dem Abraham den Sohn erlassen hat. Aber das, was er dem Abraham erlassen hat, das hat sich Gott selber nicht erlassen. Er verschonte nicht einmal seinen eigenen Sohn, sondern ließ ihn für uns alle sterben. So lesen wir im Römerbrief Kapitel 8, Vers 32. Und diesmal findet sich kein Widder im Gestrüpp, sondern diesmal findet sich nur der Sohn. Der aber hat das Dorngestrüpp als Dornenkrone auf dem Haupt. Und er brachte das Opfer. Uns bleibt es erspart. Aber was uns bleibt, ist, wir können wie Abraham Gottes Freunde werden. Und dann schenken wir Gott ja doch unsere Zukunft, wenn wir seine Freunde sind.